Lush mit Bier, der Disco Trends und Radio Podcast.
Trend, Forum populärer Musik.
Sonette finde ich sowas von beschissen. So eng, rigide, irgendwie nicht gut.
Maltechniken und Stilistiken, da bin ich total offen. Das ist so wie Trendforum populärer Musik.
Episode 21. Hören, Schreiben, Malen. Jürgen Pan-Balitzki.
Bevor wir uns Jürgen Pan-Balitzki zuwenden, müssen wir aus gegebenem Anlass an ein historisches Ereignis erinnern. Rückblende in das Jahr 1986, 7. März, 13 Uhr.
Jugendradio. Auftakt. Ein Programmservice.
Ja, und damit ist es vollzogen. Jugendradio DT64 spielt. Einen freundlichen guten Tag wünschen euch Stefan Lasch und Petra Kirsten an der Technik. Auftakt, damit kommen wir euch jetzt jeden Tag ins Haus. Auftakt, das ist von Montag bis Sonntag unser Programmservice mit den Wochenendtipps am Samstag und den Top 12 am Sonntag. Ja, wer diese Kapelle nicht kennen sollte, wird sie mindestens die nächsten Tage kennenlernen. Mezzo Forte heißt sie und das ganze Gartenparty. Wir könnten es heute vielleicht umfunktionieren in Geburtstagsparty, aber dazu später noch mehr.
Kaum zu glauben, 40 Jahre ist das her, die Geburtsstunde von Jugendradio DT64.
Ein historisches Ereignis und Herr Lasch war dabei. Das war doch eine Live-Sendung. Wie hoch war denn damals Ihr Lampenfieberpegel, Herr Lasch?
Naja, so richtiges Lampenfieber kenne ich nicht. Eine leichte Angespanntheit war schon zu merken. Da war einiges Gewusel im Senderaum. Der Fotograf Manfred Krause machte Bilder.
Ist das das Bild, wo Sie mit Schal und langen Haaren, mit Kopfhörern auf dem Kopf hinterm Mikrofon sitzen?
Richtig, Herr Bier. Und dann standen noch einige Leute im Sendestudio, die meinen Auftakt zum Jugendradio DT64 verfolgten.
Radiogeschichte. Zu denen, die Radiogeschichte geschrieben haben, gehörte auch Jürgen Pan-Balitzki.
Oder, wie er unter Kollegen genannt wurde, Bali.
Ja, was meinen Namen betrifft, das ist ganz einfach. Jürgen heiße ich schon immer. Pan-Balitzki tritt eigentlich meistens in Musikzusammenhängen auf und Bali stammt eigentlich aus meiner Schulzeit. Studiert habe ich von 1970 bis 1974 an der Karl-Marx-Universität in Leipzig und zwar Kulturwissenschaften und Journalistik. Bei der Journalistik muss ich sagen, etwas ist da unvergesslich, nämlich die Genre-Theorie und die Stilistik. Die Genre-Theorie vor allem deswegen, weil man in der Lage ist, gut zu unterscheiden, was ist eine Nachricht, was ist ein Bericht und was ist ein Kommentar. Das ist ja heute enorm wichtig, wo sehr oft eine Information vernachlässigt wird, um die eigene Meinung unterzubringen.
Mit diesem Wissen ausgerüstet, sollte Jürgen Balitzki in das Programm von Jugendradio DT64 eine Sendung einbringen, die sich von anderen Sendungen abhob.
Ja, da bin ich 1978 hingekommen. Ich kannte den Chef der Musikredaktion, traf den bei irgendwelchen Festivals oder Wettbewerben und wir haben uns geeinigt, ja, ich kann mich immer bewerben und das ist gut ausgegangen. Und ich habe wirklich gestaunt, dass innerhalb eines Dreivierteljahres es möglich war, ein Konzept vorzulegen für ein sehr offenes Musikmagazin, das dann auch tatsächlich realisiert wurde. Das war Trend, Forum populärer Musik. Offen deshalb, weil alles möglich war in diesen anderthalb Stunden, also von modernster Klassik über Jazz, Pop, Rock bis hin zu einer Verquickung mit, sagen wir mal, Literatur und Theater. Also alles war dort möglich. Es gab wunderbare Autoren, die dann auch im Laufe der Jahre gewachsen sind an den Aufgaben. Ja, so mehr konnte man sich ja nicht wünschen, als eine Sendung dieser Art zu produzieren.
Trend, so meine Erfahrung mit der Sendung, das war schon was anderes als die üblichen Magazinsendungen. Da blieb nämlich viel Zeit zum Analysieren, zum Diskutieren und auch zum Fachsimpeln.
Und eingefahrene musikalische Pfade wurden verlassen. Das deutete sich schon am Vorspann zur Sendung an.
Trend, Forum populärer Musik.
Eigens für Trend wurde die Musik komponiert. Wolfgang Schäffler schrieb sie.
Kommt mir gleich eine Erinnerung hoch. Mit Schäffler hatte ich das große Vergnügen, an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber zu studieren und gelegentlich auch mit ihm zu musizieren.
Wolfgang Schäffler, der spielte unter anderem bei Lift und schrieb so Songs wie Am Abend mancher Tage oder Nach Süden.
Zurück zu Trend, eine Hörprobe aus der Sendung vom 20. Juni 1986.
Trendspezial.
Schönen Trendabend wünscht Jürgen Balitzki. Dies ist, wie man dem Vorspann entnehmen konnte, eine Trend-Spezialausgabe gewidmet Frank Zappa. Und das hat seinen guten Grund, denn vor 20 Jahren kam sein erstes Doppelalbum und damit auch das erste Doppelalbum der Rockgeschichte heraus unter dem Titel Freak Out.
Trend war in den 80ern auch sowas wie ein Quell der Information.
Publikationen über Rock- und Popmusik gab es in der DDR nur sehr spärlich. Westliteratur hing von den individuellen Westbeziehungen ab. Das Internet steckte noch im Embryonalzustand. Also waren Radiosendungen die hauptsächlichen Informationsquellen.
Vor- und Nachteil. Musikjournalisten wie Jürgen Balitzki, die lieferten die Themen. Das Manko war, man musste zum Sendetermin am Radio sitzen, um was mitzubekommen.
Mediatheken zum beliebigen Abruf gab es damals auch nicht. Und Wiederholungen waren ebenfalls an einem festen Sendetermin gebunden.
Stellt sich die Frage, ob eine Sendung wie Trend heute noch im Radio stattfinden könnte.
Trend, ja. Wäre es noch möglich heute? Klar, wäre das möglich. Es ist ja auch möglich. Es gibt ja auch genügend Sender im Internet, die sowas anbieten. Also zweistündige Musiksendungen mit Gedanken des Moderators dazu, das gibt's alles natürlich. Es ist da. Es wird noch, und wenn es gebraucht wird, bleibt es auch. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt.
Nicht nur für Jürgen Balitzki änderte sich nach der Wende einiges. Was aber blieb, ist die persönliche Erfahrung mit DT64.
DT64, das waren meine glücklichsten Rundfunkjahre. Natürlich gab es auch später wunderbare Herausforderungen und Innovationen. Aber diese Initialzündung mit DT64 verbunden ist selbstverständlich sehr entscheidend gewesen. Der Wechsel kam ja sehr abrupt. Also es mussten ja diese Landesrundfunkanstalten im Osten gegründet werden. DT64 blieb dabei auf der Strecke, wurde kurzfristig noch vom MDR übernommen, aber hatte selbstredend nichts mehr mit dem zu tun, was DT64 in der Übergangsphase ausgezeichnet hatte. Aber das zählte dann alles nicht mehr. Und so wurde der UAB gegründet. Und es gab dann die Fusionen mit dem SFB, also Fritz wurde gegründet, Radio 1 wurde gegründet, dafür verschwand Radio Brandenburg. Das waren alles sehr, sehr schmerzliche Einschnitte und man musste sich sozusagen an das neue Radiowesen auch erst gewöhnen. Vor allem musste man sich an das Format gewöhnen, denn das gab es ja vorher so nicht. Der DDR-Rundfunk war bis auf eine Ausnahme magazinorientiert und jetzt gab es plötzlich bei Radio 1 und auch bei Fritz die Wellenform. Das heißt eine 24-Stunden-Welle, die zu jeder Tages- und Nachtzeit im Prinzip gleich funktioniert. Mit Schwerpunkten selbstverständlich. Und vor allem gab es diese strikte Trennung zwischen Redaktion und Moderation. Das hieß für mich beispielsweise auch, Musiksendungen sind für mich passé. Das gab es dann nicht mehr und das war natürlich auch nicht so einfach für mich, aber auch für andere Leute selbstverständlich. Ja, das war dann schon ziemlicher Verlust. Als ich nicht mehr so viel zu tun hatte mit Musik, habe ich mich dem Theater zugewandt und dabei eine Sendung entwickelt bei Radio Brandenburg, die hieß Theaterkantine. Und die Idee war, dass die Theater selber Radio machen. Also ungefähr 2 Stunden machten die Theater Sendungen, meistens natürlich zu den neuen Inszenierungen, sprachen dann Intendant und Schauspieler. Es wurden 10 Ausschnitte eingespielt und das haben wir gemacht hier im Berliner Ensemble, Deutschen Theater, auch in Cottbuser Theater. Und im Zentrum stand allerdings, weil das auch die erste Sendung war, die Berliner Volksbühne mit Frank Castorf. Und aus dieser Idee ist dann letztlich eine große Collage entstanden unter dem Namen Castorf, der Eisenhändler. Ja, die letzten 10 Jahre meines Rundfunkdaseins habe ich in der Feature-Redaktion verbracht und das war schon ein krönender Abschluss, muss ich sagen. Es war da nicht ganz leicht, weil selbstredend diese Königsdisziplin Hörspiel und Feature streng bewacht wurde, dass da gar keiner hinkam, der dort nichts zu suchen hatte. Aber ich hatte mich dann durchgesetzt, war dabei und habe meiner Meinung nach auch sehr, sehr interessante Aufgaben dort erledigt. Also Features beispielsweise produziert über die Dresdner Künstlergemeinschaft Brücke mit Ernst Ludwig Kirchner und Pechstein und wie sie alle heißen. Und ebenfalls eine Trilogie über die Berliner Volksbühne unter Frank Castorf. Also sensationell war beispielsweise die Möglichkeit, den gesamten Probenprozess von Dostojewskis Spieler mitzuschneiden. Und zwar in Kunstkopf. Das war wirklich sensationell. Vor allem war es natürlich nicht wegen der Technik sensationell, sondern wie funktioniert so eine Inszenierung eigentlich? Textberge, davon wollen wir gar nicht reden, das ist normal beim Schauspieler. Aber die Veränderungen beispielsweise, die zunächst mal im Konzept stehen, wie sich im Laufe der Inszenierung sozusagen wandeln, das war ganz, ganz spannend, muss ich sagen.
Ein Stichwort muss ich jetzt mal rausgreifen, weil heute kaum noch jemand davon spricht oder es kennt. Kunstkopf.
Genauer gesagt, die Kunstkopf-Stereophonie war und ist eine Aufnahmetechnik, bei der ein Dummy-Kopf, also eine Kopfnachbildung, genommen wurde und in die Ohren- bzw. Gehörgang-Nachbildungen Spezialmikrofone zum Einsatz kamen. Damit konnte ein Schallereignis räumlich exakt nachgebildet werden. Allerdings musste man Kopfhörer aufsetzen.
Für Wortaufnahmen, da ist das Klangergebnis richtig beeindruckend. Man bekommt das Gefühl, man sitzt mittendrin im Klanggeschehen.
Ein weiteres Stichwort: Feature. Eine Königsdisziplin, wie es Balitzki nennt. Ein Feature im Radio ist letztlich die Kunst, dokumentarische Informationen, Szenen, Geräusche und Musik in eine Montage zu verbinden.
Oder, wie manche sagen, ein Kino im Kopf zu erzeugen.
Jürgen Balitzki war da sehr erfolgreich. 2013 erhielt er den Prix Europe, Best European Radio Music Program, The Art of Noise. 100 Jahre Manifest, L'Arte dei Rumori.
Ja, und einen Feature finde ich besonders toll, muss ich schon sagen. Kann man auf meiner Internetseite panbalitzki.de auch noch nachhören. Das ist Free Jazz in der DDR. Da habe ich mit Udi Gumperz, Baby Sommer, Lud Petrowski und Conny Bauer geredet und natürlich mit vielen Leuten, die am Rande und im Zentrum dabei waren bei dieser Entwicklung, bei der spezifischen Entwicklung des Free Jazz in der DDR. Und man kann das sehr gut hören. Auf CD ist das ja inzwischen schon lange auf dem Markt. Und zwar die Suite aus deutschen Landen, die hatte Ulrich Gumpert geschrieben. Und alle, die ich gerade genannt habe, waren auch dabei. Das heißt also, deutsche Lieder umgesetzt im Free Jazz Zusammenhang. Also das gab es weltweit nicht, das gab es nur in der DDR. Das war ein sehr geglückter Versuch, also Free Jazz sozusagen zu erweitern in eine andere Stilistik, in eine andere Kultursphäre.
Um auch mal einen kleinen Eindruck aus dem Schaffen von Jürgen Balitzki zu bekommen, eine Hörprobe aus Jazz und Lyrik aus deutschen Landen mit Milan Peschel.
Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt. Dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich hab da eine Sperre. Und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will's echt nicht wissen. Ich find Sonette unheimlich beschissen.
Nachzuhören unter www.panbalitzki.de.
Etwas, was Radioleute immer wieder umtreibt, vor allem, wenn sie Jahrzehnte Radio im Wandel der Zeit erlebt haben, das sind die Veränderungen.
Naja, der Rundfunk hat sich natürlich enorm gewandelt, verändert geradezu, sich noch nicht in Frage gestellt, er ist ja immer noch da. Als mobiles Medium immer noch geschätzt, er ist schneller geworden, er ist aber auch oberflächlicher geworden, er ist auch manipulativer geworden. Ich kann Werbung nicht ausstehen, deshalb höre ich sämtliche Sender, die Werbung anbieten, gar nicht mehr. Mein Lieblingssender ist Deutschlandradio Kultur. Da ist immer noch das alte Formatradio am Wirken, also sozusagen Magazinsendungen hintereinander weg, während woanders ja nur noch die Wellenform existiert, wo alles im Prinzip gleich klingt. Es ist natürlich trotzdem unterschiedlich, aber es nervt einfach. Mich persönlich nervt das. Das will ich mir nicht mehr antun. Ich denke schon, dass der Hörfunk heute noch gebraucht wird, ob man ihn linear hört oder vielleicht doch aus der Mediathek sich Konzerte holt oder Sendungen oder was auch immer. Aber inzwischen ist es so, jeder kann individuell sein eigenes Radio produzieren und das ins Internet stellen und versuchen, entsprechende Reichweiten zu bekommen. Das gibt ja sehr viele, die das tun. Mir ist das nicht gerade suspekt, aber ich habe immer noch das Radio, so wie es mal war, ganz gern.
Ich auch. Wenn alte Herren übers Radio reden, Jürgen Benitzki, Jahrgang 48, ich Jahrgang 50.
Und ich mit meinen 66 Jahren zähle mich auch dazu.
Dann hält sich die Euphorie über das heutige Radiogetümmel im weltweiten Gewebe in Grenzen.
Setzen wir an dieser Stelle mal einen Punkt unter das Kapitel Hören und kommen zum Schreiben.
Ja, ich habe 3 Bücher geschrieben, im Prinzip 4. Das letzte ist sozusagen ein Opfer der Wendesituation geworden, aber die 3, die ich geschrieben habe, das ist Rock aus erster Hand. Das war 1986. Als Vorbild diente natürlich Bert Noglik mit seinem Jazz aus erster Hand. Das funktionierte, aber als das rauskam, war das Interesse an dem Buch nicht mehr so groß. Also die DDR-Verlage haben ja immer ewig lange gebraucht, bis das Buch rauskam. Und ich habe damit angefangen 82 und rauskam 86. Aber zu diesem Zeitpunkt waren nicht mehr so viele Leute interessiert an dieser DDR-Rockmusik, so wie sie eben seit den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre schon existiert hatte. Man wandte sich ab, man wandte sich woanders hin. Das war auch die Zeit der New Wave und der neuen deutschen Welle. Da kamen andere Stilistiken ins Spiel und insofern ist das Buch nicht der große Renner geworden. Es gab natürlich auch Lesungen und da habe ich gemerkt, also die jungen Leute, die dort hingetrieben wurden, die wollten das gar nicht mehr wissen. Dann kam 2001 der Sachsen-Dreier heraus. Das war natürlich ein großer Spaß, weil es sozusagen die DDR-Art-Rock-Szene beleuchtete und vorstellte und natürlich auch, sagen wir mal, entblößte. Also die 3 berühmten sächsischen Bands, Sternkombo Meißen, Lift und Elektra, darüber konnte man sehr viel lesen. Ich habe mit den Hochschuldozenten geredet, vor allem natürlich mit den Bands selber. Das war schon ziemlich verrückt, was dann dort gesagt wurde. Und ja, dazu gab es ganz gute Rezensionen. Das war ein schönes, dickes Buch. Ja, die wesentlichen Unterschiede zwischen Print und Radio, ja, die sind ja bekannt. Also das ist, Radio ist eben das erste Informationsmittel. Inzwischen wurde der Rang schon streitig gemacht durchs Internet, selbstverständlich, weil dort es noch schneller funktioniert, allerdings auch viel individueller und viel subjektivistischer. Aber das Radio existiert noch und Print scheint zu sterben. Also die Auflagenzahlen gehen zurück. Ich lese Zeitung immer noch, allerdings im Internet.
Fehlt noch in der Balitzky-Trilogie das Malen?
Ja, die Malerei. Die Malerei, die begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich wollte eigentlich auch studieren an der Kunsthochschule Weißensee, aber in dem Jahr wurden nur Bildhauer angenommen. Dazu hatte ich keine Lust. Ich wollte ja Maler werden, hatte aber auch keine richtige Mappe bereit, um da die Dozenten zu überzeugen und habe mich dann letztlich für den Journalismus entschieden. Ich glaube, es war besser so. Ich hasse meine Bilder nicht, aber ich glaube nicht, dass ich da hätte sozusagen in der MoMA oder sonst wo landen können.
Wer weiß, vielleicht entdeckt das Museum of Modern Art ja die vermalten Songs von Jürgen Balitzky. Schade, dass wir kein Bilderradio machen, denn dann könnten wir die Bilder in die Cam halten und jetzt auf Beschreibungen verzichten.
Aber wenn der Maler selbst etwas zu seinen Gemälden sagt, dann hat das auch seinen Reiz. Zumal die Musik Inspiration für die Bilder von Jürgen Balitzky sind.
Vermalte Songs. Man versucht ja immer als Maler Bilder sozusagen unter eine Haube zu setzen. Und da war diese Idee, nach Songs Bilder zu malen, eigentlich ziemlich produktiv. Die Musik umgibt einen. Ich höre sie sowieso auch viele neue Sachen, selbstverständlich nicht nur den alten Krempel. Und da kriegt man eben seine Anregungen. Das funktioniert, ob man jetzt den Text nimmt oder ob die Musik die Rolle spielt. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, Musikstilrichtungen, die mich besonders inspirieren, gibt's eigentlich nicht, kann ich nicht sagen. Es ist alles möglich. Also, ja, Klassik erstmal ausgenommen, würde ich schon sagen. Das ist dann mir doch zu üppig, da irgendetwas Konkretes als Motiv zu finden. Aber Jazz, Pop, Rockmusik und was es sonst noch geben mag, das Elektro beispielsweise, da fühle ich mich schon angesprochen und zu Hause. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Also Miles Davis, All Blues, vom berühmten Album A Kind of Blue. Das ist mir erstens schon deshalb wichtig, weil es um Blau geht, also auch als Stimmung. Und es hat diesen wunderbaren Sechsvierteltakt. Also da dreht sich immer etwas und gestalterisch lässt es sehr viel offen. Silly hat mich zu drei Bildern gleich inspiriert. Also unter anderem war das Schlohweißer Tag. Schlohweißer Tag deshalb, weil Tamara singt über Schiffe, die auf ihrer Haut landen, oder Schweine, die sich auf ihrer Haut suhlen, oder auch Vögel, die auf ihrer Haut landen. Und das war ganz schön, also sich so vorzustellen, man nimmt einen Schoß, in dem Fall war es so ein kleines Sample aus Modigliani und darüber drei stilisierte Vögel. Das war für mich schon ziemlich gelungen. Oder meinetwegen Jimi Hendrix, beziehungsweise Bob Dylan, All Along the Watchtower. Das ist so eine Thüringer Szene, kurz nach der Wende, also spielt 1990, könnte man sagen. Man sieht im Hintergrund noch so einen alten Wachturm. Ein Auto steht davor. Die Scheinwerfer sind an. Im Hintergrund ein Viadukt, eine Straße führt da durch. Ein gelbes Feld. Es ist etwas, was tatsächlich für mich mit dem Text verbunden ist. Es ist kein Mensch da. Wo sind sie alle? Sind sie alle im Westen oder sind sie wieder schon zurückgekehrt? Und man fragt sich, was ist das alles noch wert hier? Das ist die Frage tatsächlich aus dem Text von Bob Dylan. Maltechniken und Stilistiken, da bin ich total offen. Das ist so wie Trendforum populärer Musik. Also nach allen Seiten offen. Das hängt natürlich auch mit den Motiven zusammen. Also manchmal tendiere ich mehr zu Caspar David Friedrich, sag ich mal. Manchmal mehr zu Feininger. Manchmal auch zu den Expressionisten aus Dresden, Ernst Ludwig Kirchner. Ganz unterschiedlich.
Ein Einblick in das Schaffen des Malers Jürgen Pan Balitzky.
Haben Sie eigentlich schon einen echten Balitzky erworben, Herr Lasch?
Noch nicht.
Aber einer Kaufempfehlung sind Sie nicht abgeneigt, oder?
Ja, aufstrebende Künstler muss man schon unterstützen.
Natürlich kann man diese Bilder kaufen. Man kann sie sehen auf meiner Internetseite panbalitzky.de. Da sind sie alle aufgereiht und zum Teil sind sie tatsächlich zu erwerben. Und wer das gerne möchte, kann mir eine E-Mail schicken, pan.balitzky@web.de. Da kann man dann über alles reden. Also die Preise sind so zwischen, sag ich mal, 300 bis 900 Euro. Ist nicht zu viel.
Richtig. Gute Bilder bekommt man nun mal nicht für einen Schnäppchenpreis.
Jedenfalls meinen Geschmack hat Pan Balitzky mit seinen vermalten Songs getroffen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Etwas müssen wir noch erwähnen. KI.
Nicht nur Musiker, auch Maler sind davon betroffen.
Ja, KI in dem Zusammenhang spielt für mich keine Rolle. Ich habe schon mal versucht, tatsächlich sozusagen so ein Motiv mit ChatGPT zu bekommen, indem ich also so verschiedene Begriffe eingegeben habe. Aber es ist nichts rausgekommen, was mich wirklich interessiert hätte.
Jürgen Balitzky, der Maler, Radiomacher und Autor bei Lasch mit Bier in der Episode 21.
Bevor wir den Abgesang starten, der Hinweis noch in eigener Sache. Unter www.laschmitbier.de sind unsere Podcast-Episoden und auch die Schrottcast-Folgen abrufbar.
Und nicht nur das, auch das Schrottcast-Voting, Song- und Clip-Voting steht dort zur Verfügung.
Lasch mit Bier. Der Disco-Trends und Radio-Podcast mit dem Schrott. Cast, Clip und Song, Voting, Lash mit Bier. Der Disco-Trends und Radio-Podcast mit dem Schrott. Cast, Clip und Song, Voting, Lash mit Bier. Lash mit dir, Lash mit dir, Lash mit dir, Lash mit dir, Lash mit dir.